Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität.
Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher
und Valentin Buss. Ja, wir wollen heute euch ein bisschen über E-Maschinen aufklären, was es da für Typen gibt, wo sie zum Einsatz kommen und was die Unterschiede sind. Und das Ganze haben wir schon mal aufgenommen für den Vorgänger-Podcast Generation Strom, die Folge 17. Und das möchten wir euch jetzt nochmal zum Besten geben mit ein paar Einschüben bzw. Aktualisierungen zum aktuellsten Stand. Und zwar wollen wir, wie angekündigt, heute darüber sprechen, was für Elektromotoren denn in Elektroautos zum Einsatz kommen, was es für Typen gibt, für Unterschiede, vielleicht auch ein bisschen noch auf die Historie eingehen. Das knüpft vielleicht ein Stück weit auch an unsere Technikecke aus Folge 3, wo wir schon über Rekuperation gesprochen haben. Also ein Elektromotor wird auch gerne Elektromaschine genannt, weil es eben nicht nur als Motor antreiben kann, sondern auch als Generator aus Drehung wieder Strom erzeugen. Und das können auch die besprochenen Auto-Elektromotoren alle. Das heißt, das ist schon mal die gute Nachricht. Jedes Elektroauto, wenn es denn von der Software und von den Steuergeräten her so passt, kann auch rekuperieren. Aber wie gesagt, wen Rekuperation mehr interessiert, nochmal in Folge 3 reinhören. Und jetzt geht's um die Antriebsfunktion. Und zwar wurden die Elektromotoren alle im 19. Jahrhundert eigentlich erfunden. Schon im frühen 19. Jahrhundert gab es erste Ansätze, wie man praktisch über Strom Bewegung erzeugen kann oder Drehbewegungen. Und so eher Richtung spätes 19. Jahrhundert, um 1880 rum, gab es dann wirklich auch brauchbare Elektromotoren. Es gibt da unterschiedliche Quellen zu, wer denn jetzt hier zum Beispiel einen Synchronmotor erfunden hat oder die Reduktanzmaschine und so weiter. Und ich habe zum Beispiel ein interessantes Buch über Nikola Tesla, der ja in der Elektroautomobilwelt namentlich bekannt sein sollte, der tatsächlich eben auch beteiligt war damals an der Entwicklung verschiedener Elektromotoren. Aber je nachdem, wo man liest, hat er das ein oder andere erfunden oder halt auch nicht oder nur weiterentwickelt. Es sollen auch deutsche Ingenieure bei AEG zum Beispiel ganz vorne mit dabei gewesen sein. Und interessant ist aber, dass die verschiedenen Typen, die es gibt, eigentlich alle in einem kurzen Zeitraum unabhängig oder abhängig voneinander so nach und nach entwickelt wurden.
Man könnte im Prinzip zusammenfassen, so richtig klar ist gar nicht, wer jetzt was wann erfunden hat. Aber es gab so eine Gemengelage an Entwicklungen, die auf jeden Fall die Entwicklung moderner Elektromotoren ja im Prinzip herbeigeführt hat.
Genau.
Und das war so ungefähr um 1880, 1890 rum grob.
Ja.
Und seitdem sind die Maschinen ja auch massenhaft im Einsatz. Also immer mehr Anwendungen, wo Elektromotoren eingesetzt werden.
Genau, und die Prinzipien, nach denen die funktionieren, die sind aber wirklich nicht neu. Also seit praktisch 130 Jahren werden diese Maschinen im Detail weiterentwickelt, aber das Prinzip ist jetzt nichts Neues. So wie auch ein Ottomotor praktisch vom Prinzip her in einem ähnlichen Zeitrahmen damals, der war auch schon früher bekannt, und dann in einem ähnlichen Zeitrahmen wie der Elektromotor damals, so Ende des 19. Jahrhunderts, wurde der dann halt so klein gemacht, dass er eben auch in mobiles Gefährt eingebaut werden konnte, und dann ging das Ganze los. Also auch, dass das mit dem Verbrennungsmotor und dem Elektromotor als Antrieb für zum Beispiel Autos mehr oder weniger um die gleiche Zeit passiert ist, ist auch so ein Beleg dafür, dass es eigentlich immer die Zeit für eine Technologie einfach reif sein muss. Und dann bewegt sich das aber auch auf verschiedenen Ebenen oder an verschiedenen Stellen gleichzeitig in die gleiche Richtung. Und haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass so um 1900 rum auch wirklich viele Elektroautos unterwegs waren, weil es eben damals auch eine valide Alternative war zum Verbrennungsmotor, mit den gleichen Vorteilen eigentlich wie heute, dass es nicht stinkt und ja, keine Abgase,
einfach zu fahren.
Lärm, einfacher.
Kein Starter, der benötigt wurde. Autostarten war ja, bevor es den elektrischen Starter gab, also Anlasser. Ja. Auch immer ein Riesenthema, das den Verbrennungsmotor anzukurbeln. Das musste man beim Elektromotor eben nicht.
Ja. Und am Ende hat sich der Verbrennungsmotor natürlich dann durchgesetzt, weil einfach Benzin so eine super praktische Sache war, weil man so viel Energiemenge in so kompakter Form dann eben transportieren und tanken konnte. Aber die Elektroautos von damals fuhren in der Regel mit Gleichstrommotoren. Und das ist jetzt heute keine relevante Technologie mehr, weil Gleichstrommotoren ein paar Nachteile haben. Zum Beispiel hatten die Motoren damals noch, um praktisch aus einem gleichen Strom eine Drehbewegung zu erzeugen, hatten die dann so Schleifringkontakte. Das hat dann wieder zur Abnutzung geführt. Das heißt, sie waren nicht so verschleißarm oder nicht so wartungsarm wie Wechselstrommotoren, die wir heute nutzen. Der Wirkungsgrad war, glaube ich, auch nicht ganz so optimal. Man hatte dann auch beim Übergang von so einem Schleifkontakt zu den verschiedenen Polen des Motors ein Bürstenfeuer. War alles nicht ganz optimal. Aber natürlich haben sich auch Gleichstrommotoren seitdem weiterentwickelt. Ne? In vielen Bohrmaschinen und so sind ja heute auch noch Gleichstrommotoren drin, meine ich. Mhm. Also da gibt es auch fortgeschrittene Technologien. Und ich meine, es gab ja vor so 30, 40 Jahren schon mal eine kleine Welle von Elektroautos, die damals größtenteils noch mit Bleiakkus auch rumgefahren sind und die hatten auch oft Gleichstrommotoren noch drin.
Ja, der Vorteil ist im Prinzip, dass ich ja in der Batterie immer nur einen Gleichstrom speichere oder einen Gleichstrom entnehmen kann, sagen wir es mal so, und ich damit eben direkt quasi auf den Motor gehen kann, ohne dass dazwischen noch irgendwie ein Element sitzt, was mir einen Wechselstrom oder ein Drehstromfeld erzeugt.
Genau, also was beim Gleichstrommotor dann halt zur Drehung führt, ist, dass ich den Strom, also Plus und Minus sozusagen, von der Batterie dann an verschiedene Stellen des Motors anlegen kann, sodass sich der rotierende Teil immer ein Stück weiter dreht. Das sollten wir vielleicht nochmal kurz sagen. Also jeder Elektromotor ist dahingehend gleich, dass es einen statischen Teil gibt, den Stator, also das, was fest stehen bleibt, und einen sich drehenden Teil, den Rotor, der sich dann eben dreht. Und in der Regel ist das eben dadurch, dass jeder Strom ja auch ein Magnetfeld erzeugt. Und dadurch, dass ich das Magnetfeld ändere, sich dann eben auch eine Drehung ergibt.
Also im Prinzip erzeugt dann der Strom ein Magnetfeld und der Rotor, der will sozusagen immer, das ist wie, kann man sich wie ein Magnet daneben vorstellen, der will immer zu dem Magnetfeld sich hinbewegen. Und das tut er dann eben auch, aber dann würde er in dem Moment, wo sozusagen Nord- und Südpol des Magneten gegenüberliegen, würde der einfach stehen bleiben. Das will ich nicht. Also schalte ich dann an einer Stelle weiter, oder da, wo jetzt sich denn der Rotor befindet, schalte ich das Magnetfeld wieder aus, indem ich da den Strom wegnehme und lege ihn dann ein paar Grad weiter, wenn man sich das wie so eine, ja, wie eine Uhr vorstellt.
Ein paar Minuten weiter.
Ein paar Minuten weiter, genau. Lege ich wieder einen Strom an. Es entsteht wieder ein Magnetfeld und der Rotor dreht sich dann eben wieder in diese Richtung. Und immer bevor der sozusagen stehen bleibt, muss ich den sozusagen immer eine Raste weiter den Strom anlegen, damit da das Magnetfeld entsteht. Und so dreht sich dann, wenn ich das entsprechend in der richtigen Frequenz mache, dreht sich dann eben der Rotor. Das passiert natürlich
immer die Karotte vor die Nase und der muss dann,
ja. Ja, genau. Das ist ein guter Vergleich. Und das geht natürlich alles wahnsinnig schnell. Also Strom fließt ja auch sehr schnell. Das Magnetfeld baut sich extrem schnell auf. Und damit es eben doch nicht so eine unrunde Bewegung wird. Also wenn ich da jetzt nur, ich könnte es theoretisch mit zwei Polen machen und würde einfach immer nur Nord- und Südpol die ganze Zeit vertauschen. Da müsste ich den einmal so leicht antippen und dann würde der sich sozusagen immer drehen, der Rotor. Aber dann würde das eben einen sehr unrunden Lauf geben und deswegen mache ich dann möglichst viele Pole. Je mehr ich dann eben tappe, desto sauberer dreht sich dann sozusagen der Rotor.
Hm. Und so wie ich das verstanden habe, ist eben beim Wechselstrommotor dafür eine Leistungselektronik zuständig, die dann immer genau guckt, wo stehe ich jetzt gerade, welche Polpaare muss ich als nächstes bestromen. Und erst die Weiterentwicklung oder überhaupt die Entwicklung von eben kleiner, leistungsfähiger Elektronik in den letzten 20, 30 Jahren hat es dann ermöglicht, dass man eben auch Wechselstrommotoren effizient einsetzt.
Genau, also bei heutigen Elektroautos sind in Wechselstrommotoren der totale Standard. Also es gibt kein Elektroauto, was keinen Wechselstrommotor hat oder auch Drehstrommotor. Also das ist das Schöne beim Drehstrom, den es ja bei uns hier in unserem Hausnetzanschlüssen eben auch gibt, oder diese rote Steckdose, diese Industrie-Drehstrom-Steckdose, die es gibt, da kommt direkt ein Drehstrom raus, wo ich super Maschinen mit anschließen kann, weil die direkt ein Drehfeld erhalten, mit dem sie den Motor betreiben können. Ich brauche ja dann keine Leistungselektronik mehr dazwischen. Mhm. Im einfachen Fall jetzt, weil ich direkt ein Drehfeld erhalte.
Genau, im Auto hänge ich aber ja eben nicht an der Steckdose, genau, sondern an einer Gleichstromquelle, nämlich der Batterie, und muss das erstmal erzeugen.
Genau. Und das macht mir meine Leistungselektronik. Die erzeugt mir eben diesen Drehstrom. Also es sind üblicherweise, man erkennt das wenn ich im Auto, so ein kleiner Kasten, da gehen auf einer Seite zwei Leitungen rein. Es ist dann eben der HV-Plus- und HV-Minus-Anschluss der Batterie, also Gleichstrom. Auf der anderen Seite kommen drei Leitungen raus, die heißen meistens U, V und W. Und das sind dann die drei Anschlüsse für den Elektromotor. Das ist so ein klassischer Aufbau. Und ja, dann gibt es eben bei diesen Drehstrommotoren zwei Haupttypen, die man unterscheidet. Das eine ist der Asynchronmotor und das andere ist der Synchronmotor. Und beim Asynchronmotor, der heißt so, weil sich Rotor und Stator oder weil sich das Drehfeld des Stators unterscheidet von der Drehzahl des Rotors. Ein kleines bisschen, nicht viel, aber ein bisschen ist er langsamer. Und das ist auch ein Grund, warum ein Asynchronmotor etwas höhere Verluste aufweist oder der Wirkungsgrad etwas schlechter ist als beim Synchronmotor. Also die heißen eben so, weil beim Asynchronmotor eben der Rotor nicht exakt mit der Frequenz des Drehfeldes sich dreht. Und beim Synchronmotor ist das aber der Fall. Ich gebe da ein Drehfeld vor oder ein Magnetfeld vor und exakt mit dieser Frequenz, wie sich das dreht, folgt auch der Rotor diesem Drehfeld des Stators. Mhm. Und das ist der Grund, warum man da in diese beiden Typen unterscheidet. So, jetzt könnte man natürlich erstmal sagen, ja super, wenn ein Synchronmotor einen höheren Wirkungsgrad hat, warum sollte ich dann noch einen Asynchronmotor verbauen? Und Asynchronmaschinen selber, die sind beispielsweise auch in der Industrie zu Millionen Stückzahlen im Einsatz. Also jede Garagentore oder irgendwas, irgendwelche Industrieanlagen in der Produktionsanlage, alles, was sich da irgendwie bewegt, das wird fast immer mit asynchronen Maschinen gemacht. Da gibt es einfach ganz viele Standardmodelle. Die kann man im Katalog quasi bestellen. Die sind genormt und die Dinger sind ultra robust und deswegen werden die so gerne eingesetzt. Weil der Wirkungsgrad von so einem Asynchromotor, auch wenn er etwas schlechter ist als vom Synchromotor, ist immer noch sehr, sehr hoch. Also deutlich über 90% kann man so einen Asynchromotor betreiben.
Ja, nochmal zum Vergleich, so ein typischer Verbrennungsmotor liegt so bei 30-40%. Das heißt, Größenordnung dreimal so effizient fast.
Genau, also deswegen werden Asynchronmaschinen eben auch massenhaft eingesetzt, sind eben sehr robust und sie haben auch so eine Art Überlastfähigkeit. Also man kann die auch kurzzeitig höher belasten, also eine höhere Leistung von der Asynchronmaschine erzielen, als sie eigentlich bereitstellt. Also so eine Art Overboost beispielsweise. So nennt es Audi auch. Also Audi setzt beim e-tron auf Asynchronmaschinen. Und da gibt es immer so eine Boost-Leistung, die eben die eigentliche Spitzenleistung ist. Und da wird es beispielsweise ausgenutzt, dass man die so ein bisschen überlasten kann, ohne dass die, dann wird die halt wärmer, aber sie geht deswegen nicht gleich kaputt.
Ja. Vielleicht muss man dazu noch erklären, dass es bei den Synchronmotoren noch zwei unterschiedliche Verfahren gibt. Also werden ja schon gesagt, es sind immer praktisch Magnetfelder. Und jetzt kann ich ja ein Magnetfeld auf zwei Arten erzeugen. Entweder ich nehme einfach einen Permanentmagneten, also sowas, wie ich auch an den Kühlschrank dran machen kann, also ein Stück, was einfach immer magnetisch ist. Oder ich nehme einen Elektromagneten wieder, also ich wickel wieder ein Draht sozusagen auf und wenn ich da Strom durchschicke, dann entsteht ein Magnetfeld. Und wenn ich einen Elektromagneten nehme, heißt das fremderregte Synchronmaschine. Erregung ist praktisch das magnetische Feld, was zur Drehung erzeugt wird. Fremderregt heißt, ich schicke Strom rein, damit das passiert. Oder es gibt die permanent erregte Synchronmaschine. Permanent heißt, ich habe eben einen Magneten, der dauerhaft magnetisch ist.
Ja, und da möchte ich eben eine möglichst hohe Kraft erzeugen. Also ich möchte einen sehr starken Magneten haben.
Genau, und die stärksten Magneten sind eben nicht die klassischen, die man so vom Kühlschrank kennt, diese dunklen Ferritmagnete, sondern das sind zum Beispiel Neodym-Magnete. Und das sind dann diese ominösen seltenen Erden, die jetzt nicht unbedingt selten sind, aber durchaus teuer. Und die haben zum Beispiel den Nachteil, dass die nicht so temperaturfest sind. Also Neodym zum Beispiel in der Reinform, glaube ich, entmagnetisiert sich schon bei ungefähr 100 Grad Celsius. Und so ein Elektromotor kann durchaus auch heißer werden. Das heißt, man muss dann Zusatzmaterial da reinstecken, andere seltene Erden wie Dysprosium, die dann wieder temperaturstabiler sind, aber noch teurer. Und das macht diese Maschinen zum einen eben teuer, die permanent erregten Synchronmaschinen, und zum anderen eben auch schwieriger zu handhaben, was zum Beispiel Temperaturmanagement angeht.
Genau, deswegen ist bei Synchronmaschinen, also bei permanent erregten Synchronmaschinen besonders wichtig oder auch eine schwierige Aufgabe, diese Temperaturüberwachung des Rotors sicherzustellen. Also wie messe ich in sich drehenden Teil, in sich sehr schnell drehenden Teil, die Temperatur zuverlässig? Und das kann ich gar nicht so ohne weiteres, weil ich brauche dann irgendwie auch eine Verbindung nach außen zum statischen Teil, also sprich irgendwie zum Fahrzeug, zum Steuergerät. Und das geht dann teilweise nur über Modellberechnung. Also ich kann natürlich den irgendwo mit mit Sensortechnik ausstatten, aber dann wäre der Motor nicht mehr bezahlbar. Also ich will mir eigentlich Sensoren nach Möglichkeit immer sparen, weil die kosten immer Geld. Das heißt, ich muss während der Entwicklung genau herausfinden, wie sich mein Elektromotor verhält, muss mir dann ein Modell davon, von diesem Verhalten erzeugen und das in der Software nachbilden, um herauszufinden, okay, wie stark kann ich jetzt den Motor belasten, ohne dass er überlastet wird und zu heiß wird. Wenn er dann zu heiß wird, dann muss ich eben die Leistung runterregeln, damit er sich abkühlen kann. Und zusätzlich natürlich, dass ich eine Kühlung vorsehe für den Motor.
Ja. Einen Motortyp haben wir noch nicht erwähnt. Ist auch nochmal schwierig zu erklären. Es gibt noch den geschalteten Reluktanzmotor. Da ist es tatsächlich so, dass auch kein zusätzliches Magnetfeld direkt erzeugt wird, sondern es wird eher ein magnetischer Kreis geschlossen und der Rotor folgt praktisch immer dahin, dass der Rotor diesen Kreis optimal schließt. Da sind dann auch wieder physikalische Kräfte am Werk, die zu kompliziert zu erklären sind jetzt auf die Schnelle. Aber das hat auch Vorteile, dass er wieder ohne Magneten auskommt. Nachteile aber, dass dabei relativ viel Kräfte wirken, auch nicht unbedingt nur in Drehrichtung, die dann zu Geräuschentwicklung führen. Das heißt, die werden jetzt im Auto, so reine Reluktanzmotoren werden im Auto nicht eingesetzt, weil die zum Beispiel nicht die Laufruhe haben, wie man die im Auto gerne hätte. Aber die haben auch wieder Vorteile und deswegen wird dann natürlich auch in die Richtung geforscht, ob man die vielleicht doch irgendwie durch geschickte Auslegung dahin bringen kann. Oder es gibt Mischformen, wo dieser Reluktanzeffekt genutzt wird, in Verbindung zum Beispiel mit einem permanent erregten Synchronmotor. Das wird beispielsweise beim Tesla Model 3 gemacht an der Hinterachse. Aber auch der BMW i3 zum Beispiel hat so einen Motor schon. Also es ist jetzt auch keine revolutionäre neue Erfindung von Tesla beim Model 3, sondern auch schon woanders vorher schon eingesetzt worden.
Genau. Es sind eigentlich permanent erregte Synchronmaschinen, die eben noch zusätzlich diesen Reluktanzeffekt mit nutzen. Aber es sind keine reinen Reluktanzmotoren. Mhm. Aber an sich, Reluktanzmotoren sind auch ein Stand der Technik. Also ein Thermomix beispielsweise ist auch ein Reluktanzmotor verbaut. Mhm. Ja, also das ist jetzt nichts Neues. Aber eben sowas wieder auf die Ebene Pkw-Bau zu hieven, ist doch nochmal eine andere Sache, weil andere Betriebszeiten, andere Lasten, andere Leistungsanforderungen. Und natürlich eben auch dieses NVH, also Noise Vibration Harshness, dieses Verhalten, Geräuschentwicklung, Vibration und so weiter spielt dann auch eine hohe Rolle.
Ja. Und so ein Thermomix ist ja auch schweinisch laut. Also ich weiß nicht, ob das jetzt leiser wäre, wenn man da eine permanent erregte Synchronmaschine hinbauen würde. Aber vielleicht ist das ein Zeichen.
Mhm. Vielleicht nochmal zur fremderregten Synchronmaschine. Da ist eben auch ein Thema, durch diese Fremderregung, die benötigt eben auch noch so eine Art, Schleifring, oder früher waren es Kohlebürsten. Das wird heute nicht mehr so eingesetzt, aber ich brauche irgendein Element, was sozusagen den Strom zwischen Stator und Rotor überträgt, also irgendwas, was sozusagen schleift. Und das hat natürlich auch einen gewissen Einfluss auf den Wirkungsgrad, der dadurch ein bisschen schlechter wird. Aber ich spare mir eben diese teuren Magnete, und dadurch ist eine fremderregte Synchronmaschine eben günstiger als jetzt eine permanent erregte Synchronmaschine.
Ja.
Und ja, vielleicht kann man das nochmal in so eine Art Vergleich, diese drei Typen gegenüberstellen.
Ja, lass uns mal durchgehen, was die einzelnen Motortypen so auszeichnet und in welchen Fahrzeugen beispielhaft verbaut sind. Mhm. Also jetzt mal angefangen mit der permanent erregten Synchronmaschine.
Genau, oder kurz einfach nur PSM, das liest man häufig. Das ist eigentlich die Standard-E-Maschine, die in den meisten Elektroautos verbaut sind und praktisch in allen Hybridautos. Der Grund, sie hat eine sehr hohe Motor, also eine hohe Leistung oder eine hohe Leistungsdichte. Also auf relativ geringem Bauraum kriege ich eine hohe Leistung raus. Und es ging ja alles mehr oder weniger mit Hybridfahrzeugen auch los, die Elektrifizierung. Und da hatte man immer wenig Platz. Meistens hat man dann den Elektromotor irgendwo in der Getriebeglocke untergebracht. Und da war wichtig, dass der so schmal oder so klein wie möglich ist, dass man den einfach vor so eine Getriebeglocke flanschen kann. Das haben die deutschen Hersteller bei eigentlich allen Hybriden so gemacht, wird auch heute bei den ganzen Plug-in-Hybriden auch immer noch so gemacht, bei vielen Modellen. Und da war man automatisch bei der Synchronmaschine. Und wird eben heute aber auch noch viel eingesetzt, weil sie einerseits einen hohen Wirkungsgrad hat, also den besten Wirkungsgrad aller hier vorgestellten Typen. Eben die hohe Leistungsdichte, was dann zum Beispiel bei Fahrzeugen wie dem Porsche Taycan wichtig ist, dass der einfach eben viel Power hat bei möglichst geringen Verlusten. Und eben, ja, auch die kompakte Bauform ist eben auch ein wichtiger Vorteil.
Ja.
Auf der anderen Seite muss ich eben immer bei einer PSM sehr genau wissen, in welcher Lage sich mein Rotor gerade befindet. Weil der folgt nicht einfach so eben dem Drehfeld, beziehungsweise ich muss das Drehfeld immer genau in der richtigen Frequenz umschalten. Wenn ich das nicht tue, dann würde sozusagen der Motor dann unrund laufen. Und das ist gar nicht so einfach herauszufinden, wo sich jetzt der Rotor, an welcher Stelle er sich gerade, also Drehstelle, Drehposition er sich gerade befindet. Das muss ich auch messen, muss das aufwendig regeln. Und so ein Regelsystem für so einen permanent erregten oder überhaupt für einen Synchronmotor ist relativ aufwendig. Bekommt natürlich heute alles hin, deswegen funktionieren die Fahrzeuge ja auch zuverlässig. Aber es ist trotzdem deutlich höherer Aufwand, Regelungsaufwand, ich brauche mehr Sensoren dafür als beispielsweise bei der Asynchronmaschine.
Und jetzt nochmal zur Vorstellung, dass das rotierende Teil ist innen und da sind die Magneten drauf, und außen der stehende Teil, der Stator, da sind dann praktisch die Wicklungen, die dann bestromt werden, um ein elektromagnetisches Feld zu erzeugen. Oder
genau.
Ist es andersrum?
Nee, eigentlich genau so. Der Stator ist der Teil, auf dem sozusagen die Wicklungen sich befinden und die dann eben das Magnetfeld erzeugen, dem dann der Rotor folgt. Mhm. Und das erkennt man auch, also wenn man irgendwie jetzt so einen Motor sich anguckt, dieser gewickelte Teil, das ist wirklich so Kupferdrähte, die dann die dann eben um den Motor so rumgewickelt werden. Das kann man sich beispielsweise auch beim Verbrenner, bei der Lichtmaschine angucken, ist ja auch ein Generator. Da sieht man auch beispielsweise Kupferwicklungen sehr gut. Ist ja auch ein kleiner Motor, wenn man so will.
Okay, und
die
PSM hat jetzt den Nachteil durch diese Magneten innen, dass die natürlich teuer sind, und damit ist es so ziemlich die teuerste Bauform aller Elektromotoren oder Elektromaschinen, die ich haben kann. Trotzdem ist es nicht nur in teuren Fahrzeugen wie dem Taycan drin, sondern auch in günstigeren.
Ja, selbst der Smart, der bisherige, also der Elektro-Smart hat eine Synchronmaschine in der Vorgängergeneration eine permanent erregte und in der aktuellen Generation, die ja eben mit Renault zusammen entwickelt wurde, ist es eine fremderregte Synchronmaschine. Und man kann aber grundsätzlich sagen, Renault setzt fast ausschließlich auf fremderregte Synchronmaschinen. Das ist eben sehr typisch und ich kenne auch keinen anderen Hersteller, der das macht. Mhm. Alle anderen.
Rechnen wir das doch mal jetzt mal durch, fremderregte Synchronmaschinen im Vergleich.
Mhm. Ja, wir hatten es vorhin schon angedeutet, die fremderregte Synchronmaschine kann eben auf diese Magnete verzichten und dadurch ist sie günstiger, aber verliert im Gegenzug auch an Wirkungsgrad, also der ist etwas schlechter. Mhm. Und auch die Leistungsdichte ist geringer, als wenn ich eben eine permanent erregte Synchromaschine habe. Also überall, ich muss ein paar Abstriche hinnehmen bei Wirkungsgrad und Leistung, aber im Gegenzug spare ich Geld. Und das macht natürlich dann Sinn, solche Maschinen da einzusetzen, wo ich sage, gut, Leistung ist jetzt nicht das Allerwichtigste, Wirkungsgrad, da kann ich vielleicht auf 1-2 Prozentpünktchen dann auch verzichten, wenn ich im Gegenzug aber so viel Geld spare, dass ich das vielleicht sogar durch andere Maßnahmen wieder kompensieren kann. Mhm. Oder gerade wenn vielleicht, wenn der Wirkungsgrad sich in bestimmten Lastbereichen verschlechtert, wo es mir gar nicht so weh tut, beispielsweise jetzt, wenn man eine Renault Zoe nimmt, die hat sicherlich nicht ihren besten Wirkungsgrad bei der Höchstgeschwindigkeit, aber die fahre ich mit dem Auto auch nie. Also lege ich dann lieber die E-Maschine so aus, dass sie in Bereichen, wo ich so ein Stadtfahrzeug üblicherweise bewege, einen hohen Wirkungsgrad hat. Also eher so bei 50, 60 km/h vielleicht. Mhm. Anders eben beim Sportwagen, der auch über 200 km/h fahren soll, da möchte ich möglichst hohen Wirkungsgrad über eine große Bandbreite haben, dann muss ich den Motor auch darauf auslegen. Also fassen wir es kurz zusammen, die fremderregte Synchromaschine ist einfach günstiger, hat ein bisschen, ja, dafür bei den Performance-Werten ein paar Abstriche. Aber eben für ein günstiges Fahrzeug, warum nicht? Ja, das Auto soll ja nachher bezahlbar sein.
Und eingebaut primär in den Renault-Modellen, also
genau. Renault Zoe. Genau, und eben genau, Renault Zoe, dann der Twingo ZE, der dann irgendwann Ende des Jahres kommen soll, dann der Smart der aktuellen Generation als V2 und V4, eben da ist Renault-Technik drin. Mhm. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Modelle. Also Renault Kangoo, Master ZE gibt es ja auch noch, die haben auch so eine fremderregte Synchronmaschine verbaut.
Mhm. An der Stelle nochmal eine kleine Ergänzung. BMW setzt inzwischen auch bei seinen neuen Elektrofahrzeugen ausschließlich auf fremderregte Synchronmaschinen. Der BMW i3, der hatte noch eine permanent erregte Synchronmaschine, aber jetzt im BMW iX3, im iX und auch im i4 finden ausschließlich fremderregte Synchronmaschinen, werden da eingesetzt. Und die sind natürlich hier auch schon eher auf Performance und auch auf eine hohe Effizienz getrimmt, was auch nochmal zeigt, dass man diese Technologie durchaus noch weiter ausreizen kann über das hinaus, was man jetzt vielleicht bislang bei Renault in der Zoe oder eben doch im Smart im aktuellen gesehen hat.
Mhm. Und es ist sehr interessant, dass BMW da jetzt einen anderen Weg geht als die Hauptkonkurrenten.
Ja, auch hier ein Grund dann eben ist die geringere Abhängigkeit von diesen seltenen Erdmagneten und man erhofft sich damit eben auch eine bessere Regelbarkeit, weil ich eben den Rotorstrom direkt steuern kann und nicht eben indirekt vorgebe über das äußere Magnetfeld. Also der Rotorstrom selber, den steuere ich ja sozusagen von außen ein und deswegen kann oder verspricht sich hier BMW Vorteile bei der Regelung der E-Maschinen. Mhm.
Okay, genau. Kommen wir zur Asynchronmaschine, auch
genau.
Asynchronmaschine manchmal genannt.
Oder einfach kurz ASM, das liest man auch häufig. Mhm. Ja, wir hatten es schon erwähnt, auch hier wieder, man spart sich die Magnete und dadurch wird die ASM günstiger. Sie ist einfacher zu regeln, weil ich hier auch gar nicht so genau wissen muss, wo sich jetzt mein Rotor befindet, weil ich gebe im Prinzip über den Stator ein Drehfeld vor und der Rotor, der folgt dem einfach. Also ich muss nicht exakt immer bestimmte Punkte oder bestimmte Pole ein- und ausschalten, sondern weil ich habe ja gar keine Magnete auf dem Rotor, sondern der Rotor folgt einfach von alleine sozusagen diesen Drehfeld. Das macht ihn viel einfacher zu regeln und das ist auch eben der Grund, also ein Grund, warum er so häufig dann eben auch in der Industrie eingesetzt wird.
Der Rotor besteht praktisch nur aus Eisen.
Genau, so Blechen. Das sind so gestanzte oder ja Bleche, die aufeinander gestapelt werden. Warum? Ich könnte natürlich auch einfach einen Block machen, aber dann entstehen sozusagen so Wirbelströme innerhalb des Rotors und die erzeugen Wärme und Verluste. Also wo Wärme entsteht, ist im Prinzip immer, es entsteht, wird immer Energie verbrannt, also Verlust, entstehen Verluste und dann würden die auch zu heiß werden. Und deswegen nehme ich sozusagen gestanzte Bleche und je kleiner ich sozusagen die mache, und da mir daraus sozusagen mein Zylinder, mein Rotor sieht ja auch wie so ein Zylinder, zusammensetze, damit verringere ich diese Wirbelstromverluste. Ja, also es ist ein relativ einfacher Aufbau. Wirkungsgrad eben etwas schlechter aufgrund dieses Schlupfes, also aufgrund dieser Asynchronität zwischen Rotor und Stator. Und die Leistungsdichte, ja, ist prinzipiell, also ist auf jeden Fall schlechter. Also um dieselbe Leistung zu erhalten wie bei einer PSM, muss ich den Motor größer bauen. Allerdings eben bei einem gewissen Kostenvorteil. Und ja, letztendlich hat Tesla damit begonnen, eben immer auf Asynchronmaschinen zu setzen. Also bei den alten Model S und Model X waren immer Asynchronmaschinen verbaut. Eben, ja, ich denke auch, weil sie leichter zu regeln sind, günstiger sind und eben auch sehr robust. Also die halten wirklich unendlich. Aber inzwischen setzen auch beispielsweise Mercedes beim EQC sitzt auf Asynchronmaschinen. Der Audi e-tron, der hat Asynchronmaschinen verbaut. Aber so viel mehr Fahrzeuge sind es eigentlich fast nicht, die man so kaufen kann. Und ja, warum haben das die Hersteller inzwischen noch gemacht? Also gerade Mercedes oder auch Audi, wo man ja eigentlich sagen würde, okay, das sind teure, das sind Premium-Hersteller, die verbauen teure Technik. Da war dann tatsächlich, also das ist jetzt so ein bisschen, was ich so aus Gesprächen rausgehört habe, aber auch so ein bisschen meine Theorie, ja, einfach wirklich um eben dieses Risiko des der seltenen Erden, der Preise für diese seltenen Erden zu reduzieren, ist man eben auf Asynchronmotoren gegangen, weil man sich das eben spart, also aus Kostengründen letztendlich. Ja. Ich glaube auch, dass das weder der eine noch der andere Hersteller bei den nächsten Elektrofahrzeugen so machen wird, dass sie auf Asynchronmaschinen ausschließlich setzen, eben aufgrund des schlechteren Wirkungsgrads und ja, dass man da lieber auf eine Art Mischform vielleicht auch geht, so wie es jetzt Tesla inzwischen macht. Die haben eben an der Hinterachse immer eine Synchronmaschine verbaut, inzwischen auch bei Model S und X. Und an der Vorderachse allerdings eine Asynchronmaschine. Und warum? Die Asynchronmaschine hat noch einen Vorteil, dass man sie, wenn man sie nicht bestromt, dann läuft der Rotor quasi verlustfrei einfach mit. Der dreht sich dann halt, aber erzeugt eben keinerlei Verlust. Ja. Oder irgendwas. Das ist bei der Synchromaschine ein bisschen das Problem. Wenn der sich sozusagen an der Vorderachse der Rotor mitdreht, dann wird die ganze Zeit auch ein bisschen eine Spannung induziert. Also dann wirkt der so ein bisschen die ganze Zeit wie ein Generator und bremst sozusagen leicht die Vorderachse dann ab. Ja, und das will man ja eigentlich nicht, weil die sollen mitrollen.
Ja, genau. Wenn man da Magneten hat, die sich praktisch drehen, dann erzeugen die durch die Drehung des Magnetfelds eben auch wieder einen Strom. Während bei der Asynchronmaschine dreht sich ja letztendlich nur Blech. Also
genau.
Das erzeugt dann kein Gegenfeld und dementsprechend keine Bremswirkung.
Genau. Und deswegen wird eben dann auf der Vorderachse der Asynchronmotor eingesetzt. Der wird dann immer nur zugeschaltet, wenn ich eine hohe Leistung brauche oder wenn die Traktion es erfordert. Und ansonsten dreht er einfach leer mit. Und die Hinterachse, der Synchronmotor, der die meiste Zeit läuft, der hat den höheren Wirkungsgrad und der übernimmt eigentlich die Hauptantriebsarbeit. Also es ist sozusagen so ein bisschen das Beste aus beiden Welten kombiniert. Ja, macht bisher eigentlich nur Tesla so. Entweder haben eben die Fahrzeuge sonst komplett Asynchronmaschinen oder komplett permanent erregte Synchronmaschinen verbaut.
Und auch an dieser Stelle nochmal ein Update. Diesen Mischverbau von Asynchronmaschinen und Synchronmaschinen, mit dem Tesla ja beim Model 3 angefangen hat, den findet man inzwischen auch bei vielen anderen Modellen von anderen Herstellern. Also ein Beispiel sind die Allradkonfiguration vom MEB-Baukasten vom Volkswagen-Konzern. Grundsätzlich sind da ja alle Fahrzeuge mit einer permanent erregten Synchronmaschine an der Hinterachse ausgestattet. Wenn ich mich aber für ein Allradmodell entscheide, dann kommt eine Asynchronmaschine hinzu, die dann an der Vorderachse sitzt und die eben ja dann nur mitläuft als Asynchronmaschine und dann zum Einsatz kommt, wenn ich halt zusätzliche Leistung oder Traktion benötige. Und das findet man beispielsweise beim Audi Q4 e-tron mit Quattro-Antrieb oder auch beim VW ID.4 und ID.5 GTX, also da jeweils die Top-Modelle, oder auch beim Skoda Enyaq 80X, beziehungsweise auch bei den RS-Modellen, also sprich alle eben da mit Allradantrieb, haben so einen Mischverbau. Und auch Mercedes macht es inzwischen so bei den Modellen EQA und EQB, dass sie bei den Allradvarianten, die dort Viermatik genannt werden, jeweils eine ASIM und eine PSM verbauen. Sprich, diese Vorteile vom Mischverbau, die haben sich inzwischen auch bei den anderen Herstellern umgesprochen. Das wird dementsprechend auch häufiger schon eingesetzt.
Mhm. Das ist vielleicht auch eine Stückzahlfrage, dass wenn man sagt, okay, entweder ich habe eh nur einen Motor an Bord oder wenn ich zwei habe, dann will ich zweimal den gleichen einbauen.
Und ja, wenn ich jetzt beim Audi e-tron sind beide Motoren auch leicht unterschiedlich. Es sind zwar zwei Asynchronmaschinen, aber trotzdem sind die beide ein bisschen anders aufgebaut, aber sicherlich ähnlich. Also man kann sicherlich, wenn man sich auf einen Typ konzentriert, da einfacher eine Motorenfamilie draus bilden. Das hat beispielsweise auch Bosch gemacht mit den Synchronmotoren, dass es einfach verschiedene Baugrößen gibt, aber ich habe mehr oder weniger denselben Aufbau und die sind in verschiedensten Fahrzeugen im Einsatz. Also wir hatten jetzt in der letzten Folge über den, den vorletzten, also Folge 15, über den Fiat 500 gesprochen und der Vorgänger hatte ja eine Bosch E-Maschine drin und da hatte ich auch schon erwähnt, dass die mehr oder weniger baugleich ist mit dir im Smart. Dieselbe Familie eben auch im Porsche 918 Spyder verbaut, das war ja dieser Plug-in-Hybrid-Supersportwagen, im Peugeot 3008 Hybrid, also noch in der alten, in der ersten Generation des Autos, war auch diese Bosch-Maschine verbaut. Sprich, man hatte irgendwo so eine Motorenfamilie, die dann auch sehr universell einsetzbar ist. Also sprich, das mag so ein Grund sein, warum man sich dann auf einen bestimmten Motortyp auch so ein bisschen spezialisiert. Genau, das ist so ein bisschen vielleicht die Übersicht der Motoren, der Vor- und Nachteile, die diese einzelnen Konzepte mit sich bringen. Und wie so oft ist es eben ein bisschen den perfekten Kompromiss aus Kosten und Leistung zu finden. Das ist je nach Fahrzeug, Kategorie und Segment und Anforderungen sicherlich unterschiedlich. Aber man kann schon da beobachten, dass der Trend eigentlich eher Richtung permanent erregter Maschine geht, um eben ein paar Wirkungsgradvorteile mitzunehmen. Ja. Und man muss immer gegenrechnen, wenn ich einen schlechteren Wirkungsgrad habe, dann muss ich für dieselbe Reichweite mehr Batteriekapazität verbauen und die kostet halt auch Geld. Und dann ist eben die Frage, naja, stecke ich dann lieber, kriege ich mehr Reichweite raus, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 500 Euro in den Motor stecke oder wenn ich 500 Euro in die Batterie stecke. Das ist eine Frage, die man sich dabei stellen muss. Es kann aber eben auch sein, dass ich bestimmte Bauraumanforderungen habe, die es gar nicht anders ermöglichen, als dass ich an der Stelle eine permanent erregte Synchronmaschine verbaue, weil ich sonst gar nicht die Leistung in den Bauraum unterbekomme, wie jetzt klassischerweise beim Hybrid. Da kann man mit einer Asynchronmaschine gar nicht arbeiten.
Ja, das heißt, jede Form hat so ihre Daseinsberechtigung, aber der Trend geht ganz klar in Richtung PSM.
Oder halt ein Mischverbau aus PSM und ASM, wo eben die PSM die Hauptantriebskomponente ist und die ASM eben nur als Zusatzmotor, der eben dann eingesetzt wird, wenn er wirklich gebraucht wird. Also von daher finde ich, das Tesla-Prinzip ist da gar nicht so verkehrt. Da haben sie, denke ich, einen ganz guten Kompromiss aus beiden oder die Vorteile beider Maschinen gut kombiniert.
Ja, haben sie sich mal wieder was bei gedacht.
Tatsächlich, gut. Ja.
Dann wisst ihr jetzt Bescheid und wenn wir das nächste Mal über PSM oder ASM sprechen, dann ist klar, wovon wir reden.
Genau. Dann verweisen wir jetzt auf diese Folge und dann darf man dann nochmal nachhören, wie es sich jetzt den Maschinen verhält.
Genau.
Ja, das war's zum Thema E-Maschinen. Zum Abschluss haben wir noch zwei kleine Hinweise für euch.
Ja, zum einen möchten wir gerne auf die ADAC 24 Stunden E-Competition am Hockenheimring hinweisen. Die findet jetzt am kommenden Freitag auf Samstag statt, also vom 18.02. auf den 19.02. Das ist keine klassische Rennveranstaltung, sondern es ist ein Gleichmäßigkeitswettbewerb. Das heißt, es ist kein Rennen, wo es darum geht, jetzt wer die schnellste Rundenzeit macht oder wer jetzt die höchste Höchstgeschwindigkeit erzielt, sondern es geht darum, in einer bestimmten Zeit, in dem Fall eben 24 Stunden, so viele Runden wie möglich auf dem Hockenheimring zu fahren und das natürlich mit Elektroautos. Die Veranstaltung findet so in der Form zum ersten Mal statt. Der Veranstalter selber ist das E4-Festival, das der ein oder andere vielleicht auch schon kennt. Es ist leider Corona-bedingt in den letzten Jahren ausgefallen seit der Pandemie. Davor hat es aber ein paar Mal stattgefunden. Und jetzt bei der E-Competition, ja, wird so ein bisschen diese 24-Stunden-Wettbewerbe, die es ja in anderer Form auch schon gab, nochmal neu gedacht. Man hat beispielsweise verschiedene Klassen eingeführt, abhängig vom nutzbaren Energieinhalt der Batterien des Fahrzeugs. Also so, dass eben, ja, ich sag mal, ein Smart nicht in derselben Wertung nachher ist wie ein Tesla, aber eben auch nicht so spezifisch, dass jetzt jedes Fahrzeug einzeln gewertet wird, sondern eben in verschiedenen Kategorien. Das sind in Summe 4 Stück, die einfach durchnummeriert A, B, C, D, und die Autos mit den größten Batterien, die starten dann in der Kategorie D und die mit den kleinsten in der A, und B, C sind dann entsprechend dazwischen. Und ja, wir werden darüber berichten, über die Veranstaltung, und sind dort auch als Medienpartner vor Ort. Und wir werden auf unserer Homepage elektroautomobil.com dann auch den Livestream zur Rennveranstaltung schalten. Man kann auch die Veranstaltung besuchen. Allerdings sind die Tickets auf insgesamt 500 beschränkt. Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme waren noch so gut 150 verfügbar. Es wird im Rahmenprogramm auch die Möglichkeit geben, selber mit verschiedenen E-Autos eine Runde auf dem Hockenheimring zu fahren. Und ja, ich lade alle Hörerinnen und Hörer dazu ein, sich das entweder vor Ort anzuschauen, wer die Gelegenheit hat, oder natürlich mal online reinzuklicken in den Livestream und sich das Rennen mal anzuschauen, beziehungsweise nicht das Rennen, sondern diese Competition. Und hier vielleicht noch eine Ergänzung, weil sich bestimmt der ein oder andere fragt, ja, wie ist das denn? Die müssen ja laden zwischendurch, den dann da High-Power-Charger, und wer am schnellsten lädt, hat dann sowieso gewonnen. Ganz so ist es nicht. Jedes Team hat eine 22 kW Ladedose zur Verfügung, also einen Drehstromanschluss, und kann dann daran entsprechend sein Auto laden. Im Fall von einer Renault Zoe mit 22 kW Lader ist relativ einfach, der nutzt dann einfach direkt den Drehstrom. Aber die meisten Autos haben ja nur 11 kW Lader oder sogar weniger Ladeleistung AC-seitig, und die müssen dann natürlich entsprechend schauen, dass sie einen DC-Konverter dazwischen schalten, der dann eben um die 20 kW Gleichstrom erzeugt. Das ist dann, da geht es dann eben rein in die Strategie, lege ich meine Ladepausen ein, wie lange fahre ich durch, wie viel muss ich wirklich aufladen, damit man am Ende dann eben die meisten Runden auf der Strecke schafft. Und da geht es vor allem um Effizienz, weil wer sehr, sehr schnell fährt, der wird den Akku viel zu schnell leer fahren und dann viel mehr Zeit an der Ladedose verbringen als auf der Strecke. Und damit kann man natürlich hier keinen der ersten Plätze holen.
Mhm. Wir hatten ja 2019 schon an so einer Art Veranstaltung teilgenommen. Damals waren es 12 Stunden, aber auch auf dem Hockenheimring. Mhm. Damals noch als Eco Grand Prix. Und es war schon sehr spannend, da mit dem kleinen Smart mitzufahren. Natürlich nicht konkurrenzfähig zu den großen Teslas. Aber es waren ja dann auch mehrere Smarts auf der Strecke, sodass man in seiner eigenen Klasse dann auch einen gewissen Wettbewerb hatte. Und ja, gerade so dieses Taktieren, wo ist der Sweet Spot zwischen Geschwindigkeit und wenig Verbrauch, war schon sehr, sehr spannend.
Genau, also da war eben auch immer die Wertung so, dass ja jedes Fahrzeug in seiner eigenen Klasse startet. Und das ist jetzt hier bei der 24-Stunden-E-Competition eben anders, dass es ein bisschen gesammelt wurde, dass man eben gegen vergleichbare Fahrzeuge dann auch antritt. Mhm. Wobei, wenn man sich das Feld so anguckt, also es sind schon überwiegend auch eher etwas reichweitenstärkere Fahrzeuge da. Ist klar, auch Modelle wie ein Honda e sind dabei, aber auch dann der Ioniq 5, der Kia EV6 oder auch der Ford Mustang Mach-E. Also relativ neue, ja, so Mittelklasse-Fahrzeuge, wo es wirklich spannend wird, welches da jetzt nachher die meisten Runden schafft. Ja, kommt es eben wirklich auch stark auf die Strategie an, aber eben auch auf die Effizienz und das effiziente Fahren.
Ja.
Ja, und zum Abschluss der heutigen Episode möchte ich noch einmal auf unser Social Media Gewinnspiel hinweisen. Wenn ihr an dem teilnehmen möchtet, dann klickt euch einfach auf unser Facebook- oder Instagram-Profil und dann findet ihr da jeweils einen Beitrag zu. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, dann liked das Foto bzw. den Beitrag. Schreibt dazu, welchen Gewinn ihr gerne gewinnen möchtet, an deren Verlosung ihr teilnehmen möchtet. Und dann könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen. Das Gewinnspiel läuft noch eine Weile. Von daher, selbst wenn ihr den Podcast jetzt etwas später hört, habt ihr dann noch die Gelegenheit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Ja, das war's an der Stelle mit unserer heutigen Episode Elektroautomobil Podcast. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Bis dahin, euer Markus.
Und euer Valentin.
Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.